Nach meiner Heimreise aus Russland habe ich ein paar Zeilen geschrieben mit dem Titel Küchenzettel. An einem müßigen Nachmittag heute sehe ich in meinem Haus durch die offene Küchentür eine Milchkanne, ein Zwiebelbrett, einen Katzenteller. Auf dem Tisch liegt ein Telegramm. Ich habe es nicht gelesen. In einem Museum in Amsterdam sah ich auf einem alten Bild durch die offene Küchentür eine Milchkanne, einen Brotkorb, einen Katzenteller. Auf dem Tisch lag ein Brief. Ich habe ihn nicht gelesen. In einem Sommerhaus an der Moskwa sah ich vor wenig Wochen durch die offene Küchentür einen Brotkorb, ein Zwiebelbrett, einen Katzenteller. Auf dem Tisch lag die Pravda. Ich habe sie nicht gelesen. Durch die offene Küchentür sehe ich vergossene Milch, 30-jährige Kriege, Tränen auf Zielbrettern, Antiraketen, Raketen, Brotkörbe, Klassenkämpfe. Links unten, ganz in der Ecke, sehe ich einen Katzenteller.
Gekritzelte Tagebuchnotizen von einer Reise durch die Sowjetunion und ihre Folgen. 1966. 27. August. Bei sommerlicher Hitze aus Oslo über Stockholm nach Moskau. Am Flughafen von Scheremetjewo holt mich mein Freund Kostja Bogatyrjow ab, den ich vor 3 Jahren in Leningrad bei meiner ersten Russlandreise kennengelernt habe. Das war ein freudiges Wiedersehen. Wir haben uns schon damals auf Anhieb verstanden. Er spricht wie viele Osteuropäer, wie zum Beispiel Tibor Deri, ein vorzügliches, altmodisches Deutsch. Mein Russisch ist beklagenswert. Es besteht aus ein paar hundert Vokabeln und einer rudimentären Grammatik. Das reicht gerade noch aus, um mit einem Kellner zu verhandeln. Ich bin also vollkommen auf Kostja angewiesen. Ich fand heraus, dass sein Vater der berühmte Ethnograph Pjotr Bogatyrjow ist. Der war mit Roman Jakobsen nach Prag gegangen und 1939, als die Deutschen kamen, nach Moskau zurückgekehrt. Im Zuge der Säuberungen wurde er von der Universität verbannt. Erst nach Stalins Tod ist er rehabilitiert worden. Mein Freund Kostja wuchs also in einer typischen russischen Gelehrtenfamilie auf. Als er nach 2 Jahren im Gulag nach Hause kam, übersetzte er Gedichte von Rilke, den er verehrt. Seine Bücher hütet er in glasbewehrten Regalen. 1965 nahm er an einem Moskauer Abend mit deutscher Dichtung teil. Dort hat er auch ein paar meiner Texte vorgelesen, vielleicht in Lev Ginsburgs Übersetzung, der sich vorgenommen hatte, ein ganzes Buch von mir auf Russisch zu veröffentlichen. Bisher ist das allerdings nur bis zu ein paar Gedichten in Zeitschriften gediehen. In der Inostranaya Literatura oder in Novi Mir, wahrscheinlich unter der Ägide von Twardowski. Ich werde diesmal im Hotel Peking untergebracht, auf den obersten Stockwerken eines fantastischen Wolkenkratzers aus der Stalinzeit. Diese bereits etwas angejahrte Herberge ist offenbar Gästen der Regierung und der Partei vorbehalten. Man weist mir eine Suite zu. Sie besteht aus einem enormen Saal, der einer Turnhalle ähnelt und bis auf einen verstimmten Konzertflügel leer steht, einem Schlafzimmer und einem riesigen Bad mit einer gusseisernen Badewanne, an der der Stöpsel fehlt. Aufklärung über meinen unvermutet hohen Status erwarte ich vom Schriftstellerverband, der in der Povarskaja-Straße im Arbat-Viertel residiert. Das Haus, ein klassizistisches Palais, von einem privaten Park umgeben, sieht ganz danach aus, als hätte dort eine aristokratische Familie gewohnt. Ahnungslos wie ich war, wusste ich nicht, dass es einst der Familie Rostow aus Krieg und Frieden gehörte. Ein Detail, das für jeden gebildeten Russen auf der Hand liegt. Ich hätte nur auf ein Denkmal im Garten zu achten brauchen, wo Tolstoi auf einem Sessel ruht, um zu kapieren, wessen Erbe seit 1934 der Vorsitzende des Vorstandes des Verbandes der sowjetischen Schriftsteller hier angetreten hatte. Man macht sich im Westen keine Vorstellung von der politischen Bedeutung, von der Macht und dem Reichtum dieser Institution. Die Mitgliedschaft ist für jeden Schriftsteller eine Existenzfrage. Ein Ausschluss kommt dem sozialen Tod gleich. Der Verband ist zugleich Zensurbehörde, Reisebüro, Zahlmeister und Fürsorgeamt.